Doris Töchter, ein Podcast der Gleichstellung der Katholisch-Theologischen Fakultät an der Ruhr-Universität Bochum zur theologischen Forschung von Frauen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Doris Töchter. Heute mit mir, Alexandra Brandt. Mein Gast ist Miriam Pawlak. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Neues Testament an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Ruhr-Universität Bochum. Miriam bietet in diesem Semester einen Lektürekurs zum Magnificat an, einem Lobpreis Mariens, also einem neutestamentlichen Text, der Maria stark in den Fokus stellt, weil sie dort eine Stimme bekommt. Mich interessiert, welchen theologischen Impact Miriam hier sieht, warum sie sich mit dem Thema Maria beschäftigt und wie es eigentlich mit weiblichen Vorbildern bei ihr aussieht. Aber vorher, liebe Miriam, um welches Thema wird es in deiner Promotionsarbeit gehen?
Genau, es geht um sozusagen die paulinische Offenbarungstheologie, wenn man so will. Also der Arbeitstitel lautet das Evangelium der Rettung und es geht im Untertitel um die kommunikativen Strukturen der Offenbarungstheologie, die aber gezielt paulinisch ist. Ich hatte in meiner Magistrarbeit einen Evangelientext als Schwerpunkt und jetzt ist es sozusagen eine andere Richtung. Es geht in die Briefliteratur, aber ich bewege mich weiterhin im Neuen Testament.
Im Rahmen unserer Ringvorlesung Spot On geht es ja um Frauenfiguren in der Theologie, also Theologinnen und theologische Forschung von Frauen. Wir setzen jetzt neutestamentlich natürlich extrem früh an, aber allein sich diesen Text zu nähern, ihn so in den Fokus zu stellen, ist für die neutestamentliche Wissenschaft ja schon mal eine Herangehensweise, dem Ziel, das wir verfolgen, ein bisschen näher zu kommen. Kannst du uns ein bisschen darüber erzählen, was du in dem Lektürekurs vorhast? Und vielleicht auch, worum es in dem Magnificat im Allgemeinen geht?
Genau, also ich darf das erste Mal einen Lektürekurs führen sozusagen, das macht wirklich Spaß. Es handelt sich ja beim Magnificat um ein neutestamentliches Marienlied, wenn man so will. Sozusagen der Lobpreis Mariens. Wir befinden uns jetzt, wenn wir uns die Situation kontextuell anschauen, ist es ja so, dass Maria Elisabeth begegnet und in dieser Begegnung eben vor lauter Freude und Jubel durch diese Gnade, die sie durch Gott erfahren hat, das Marienlied, es wird ja sozusagen als Hymnus bezeichnet oder auch als Lied, dass sie das eben singt. Also singt jetzt nicht so performativ verstanden, sondern das ist wirklich ein, wie sozusagen die Textgattung schon sagt, ein Hymnus und deswegen auch sprachlich sehr reizvoll, bildhaft beschmückt. Es beginnt mit "Meine Seele preist die Größe des Herrn" und daher leitet sich an sich eben auch der Name Magnificat ab. Und natürlich liegt bei diesem Seminar auch der Fokus auf der Exegese der einzelnen Verse des Textes. Wir befinden uns ja wiederum im Lukas-Evangelium, das mir auch bekannt ist dann. Und Lukas ist ja derjenige unter den Evangelisten, der es versteht, eben erzählerisch zu zeichnen. Also in seiner Erzählung wird Maria zur Ikone, noch bevor sie sozusagen in der Kunst als solche dargestellt wird. Ich hatte gestern die Einführungssitzung und die war vielversprechend. Also das Magnificat-Thema als Querschnittsthema zu wählen, wie ich es getan habe, für den interdisziplinären und nicht auch zuletzt für den interreligiösen Austausch zu nutzen. Das scheint Interesse zu wecken bei den Studierenden. Und viele kennen das Magnificat meist nur vom Hörensagen, so von der Oma, die zur Maiandacht geht oder von befreundeten Priestern, die es irgendwie ohnehin im täglichen Stundengebet präsent haben. Aber sich dem Text selbst ausführlich zu widmen und den auch mit dem exegetischen Methodeninventar zu analysieren, das macht man ja dann doch eher weniger. Und deswegen ist es zum Beispiel auch interessant zu fragen, welche kanonische Bedeutung das Magnificat in der gesamten christlichen Bibel hat.
Auf die interdisziplinären und interreligiösen Aspekte kommen wir vielleicht gleich nochmal zu sprechen. Was würdest du denn sagen, was sind die wesentlichen theologischen Aspekte, die hier interessant sein können?
Also das Magnificat ist wirklich sehr facettenreich. Es gibt ganz vielfältige Allusionen auch an alttestamentliche Texte. Und damit meine ich jetzt gar nicht so an erster Stelle das Lied der Hanna, das immer direkt so als Paralleltext oder Vorgängertext besser gesagt gesehen wird, sondern vor allen Dingen ist die tragende Rolle des Magnificat ja auch durch die Weisheitsliteratur des Alten Testaments bekannt, sage ich mal. Also es gibt Motive, die erinnern stark an die Sprache der Psalmen. Oder es gibt Metaphern und Ausdrücke, wie zum Beispiel, er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen. Also da steckt eine Menge Sprengstoff drin. Im Prinzip wird ja hier schon performativ gesagt, was mit Maria geschehen ist, also indem sie das ausdrückt. Das ist total spannend, das zu sehen und das dann sozusagen auch im Seminar auseinanderzunehmen.
Man merkt auf jeden Fall, dass du ganz viel Leidenschaft und ganz viel Engagement für dieses Thema mitbringst. Wir sprachen schon von den interdisziplinären oder interreligiösen Fragestellungen. Welchen theologischen Impact siehst du denn jetzt ganz konkret bei dem Thema Maria? Und würde dieser Text, wenn man so will, auch von einer männlichen biblischen Figur so gut funktionieren?
Ja, also um jetzt mal auf die zweite Frage einzugehen, wir kennen das ja zum Beispiel auch, das Nunc Dimittis, ne? Also ist ja auch wiederum bei Lukas zu verorten. Auch da ist zum Beispiel die männliche Stimme dominant, wenn man so will. Jedenfalls kann ich mir jetzt vorstellen, dass es sehr viel Forschungsliteratur gibt. Also ich kann es mir nicht nur vorstellen, sondern weiß es auch, die allerdings eher bei marianischen Dogmen anzusehen ist. Also vielmehr im systematischen Bereich. In meinem Studium ist mir Maria selbst ehrlich gesagt weniger oft begegnet, aber ich nehme jetzt wahr, dass so auch im Zuge dieser ganzen kirchenpolitischen Bewegungen auch Maria als Figur wiederentdeckt wird. Natürlich wird sie oft auch instrumentalisiert, gar keine Frage. Aber die Wirkung ihrer Geschichte, die bleibt ein steter Anker, jetzt auch für theologische und spirituelle Forschungsanliegen. Und ich persönlich hatte das ja gerade auch schon mal so angedeutet. Ich finde einfach, dass Maria insbesondere für den Dialog der drei abrahamitischen Religionen interessant ist. Und ich habe mich im Zuge einer Fortbildung im interreligiösen Dialog auch stärker mit der Rolle Marias im Koran auseinandergesetzt und bin einfach auch fasziniert, wie sie so als einzige namentlich erwähnte Frau im Koran geschätzt wird. Eigentlich so sehr, dass eine ganze Sure von ihr handelt. Und ich glaube auch, dass es ähnliche Ansatzpunkte nochmal im Judentum gäbe oder aus der jüdischen Perspektive heraus. Also so, dass wir als Christinnen und Christen im Blick auf die jüdische und die muslimische Perspektive auch viel mehr noch machen können. Es ist jetzt auch spannend, dass es beispielsweise jetzt in Rom an der Gregorianer möglich ist, einen jüdisch-christlichen Studiengang zu absolvieren. Und ich glaube, genau in diese Tendenz würde ich auch sozusagen die marianische Forschung setzen.
Du bist als Expertin in diesem Bereich auch auf Veranstaltungen unterwegs und hältst Vorträge darüber. Welche Rolle spielt denn für dich die Beschäftigung mit den biblischen Figuren als Bibelwissenschaftlerin ganz konkret mit diesen biblischen Frauen? Welche Rolle spielt das für dich ganz persönlich?
Wir sind ja jetzt hier genuin in der Bibelwissenschaft verankert. Und natürlich, also Maria ist mehr oder weniger meine Namenspatronin, jetzt aber wirklich nicht die Mutter Gottes, sondern ich habe da so eine engere Verbindung zu Maria von Magdala. Und sie ist übrigens sozusagen, wenn man so will, mein biblisches Vorbild, wenn man das so möchte. Allerdings, was jetzt so theologische Forschung angeht, kann ich ja schlecht sagen, ich suche mir die Frauengestalten in der Bibel. Das kann ich einerseits schon, um meine spirituelle Tiefe, oder sozusagen meine Spiritualität zu vertiefen, so rum. Aber inspiriert bin ich schon von Frauen auch in der Theologie. Da werde ich ein wenig aus dem Nähkästchen plaudern können, weil ich, als ich so im zweiten Semester war ungefähr, hat meine damalige Dozentin in der Dogmatik es echt geschafft, so den damals für mich schwurbligsten Text überhaupt von Thomas Pröpper so nahe zu bringen, dass ich ihn plötzlich selber erschließen konnte und ihn auch verstanden habe. Also damals war das ganz zu Beginn des Studiums einfach in der ersten systematischen Vorlesung richtig schwer. Und später habe ich mich dann so als Hilfskraft darin wiedergefunden und fand es dann einfach gut, dass ich auch ein, ja, wie soll ich sagen, ein Frauenvorbild hatte. Ich finde schon, dass es wichtig ist.
Also Stichwort Role Modeling. Man könnte jetzt die These aufstellen, dass dich das einfach befähigt hat, selbst so weit einzusteigen, weil es jemanden gab, die als Frau in der Theologie sich da schon profiliert, etabliert hatte, und du gesehen hast, ja, es geht und ich mit meinen Zugängen bin da genauso richtig wie andere.
Ja, genau. Ja, und sicher haben auch so Projekte wie jetzt das Lore-Agnes-Projekt auch so als Katalysator gewirkt, ne? Also ich muss sagen, dass ich ohne so ein Mentoring-Programm vielleicht gar nicht so schnell zu der Entscheidung gekommen wäre, überhaupt zu promovieren, weil es eben auch unter Gleichgesinnten leichter fällt, sich über die Risiken und Chancen einer Promotion zu unterhalten.
Jetzt fiel schon der Begriff Inspiration, es fiel der Begriff Spiritualität. Wir sprachen viel von Vorbildern und biblischen Vorbildern. Ich weiß von dir, dass du dich während deines Studiums sehr stark für das Ordensleben interessiert hast. Und in Zeiten vieler Klosterschließungen kann man fragen, welche Bedeutung das für eine junge Frau haben könnte, eben Teil einer Ordensgemeinschaft zu sein. Und du hast bisher diesen Schritt noch nicht gegangen, was du vielleicht auch für Perspektiven noch siehst.
Ich bekomme immer wieder mit, dass es vereinzelt junge Frauen gibt, die sich für das Ordensleben entscheiden. Klar, die Zahlen sind sehr gering. Heute ist es ja auch eine viel bewusstere Entscheidung als noch vor Jahrzehnten. Denn früher gab es in den Familien und Freundeskreisen viel mehr auch sichtbare Ordensfrauen, ja, die man so auch an der Kleidung dann im Alltag gesehen hat und erkennen konnte. Und diese Frauen hatten dann wiederum für die jüngere Generation eine Art Vorbildfunktion. Früher hatten ja die Familien irgendwie so 10, 12 Kinder und es war selbstverständlich, dass mindestens eins der Kinder einen geistlichen Beruf ausübt oder ins Kloster geht, allein schon um der Versorgung willen oder weil die Qualifikation es nicht anders erlaubt hat. Wenn man beispielsweise Krankenschwester werden wollte, ging das anfangs nur über den Orden. Heutzutage in der Tat wird es immer schwieriger, einem jungen Menschen sozusagen auch das Gelübde beispielsweise des Gehorsams zu vermitteln. Ja? Also man möchte doch selbstbestimmt leben. Man möchte möglichst frei in seinen Entscheidungen bleiben. Und für mich ist ja die Theologie einfach, und das sage ich immer wieder gern, das mich also nicht nur wissenschaftlich reizt, sondern es verbindet sich auch gut mit mir, mit meiner Person, also mit meinem Leben. Deswegen würde ich sagen, so eine Art, also einerseits Ordensfrau zu werden oder sich für die Theologie zu studieren, das muss nicht zwangsläufig auseinandergehen. Beides würde ich als Berufung bezeichnen. Und für mich selbst, also noch bevor ich jetzt irgendwie so zum wissenschaftlichen Arbeiten gekommen bin, hatte ich ja schon eine Beziehung zu diesem Fachgegenstand, nämlich zu Gott. Und somit bin ich ja automatisch existenziell betroffen von den Fragestellungen, die einerseits in der Theologie Theologinnen und Theologen bewegen und andererseits natürlich auch so das Leben durch und durch durchtränken, will ich fast sagen. Und das wäre ja sozusagen diese spirituelle Ebene, die ich vielleicht in einer Klostergemeinschaft eher verwirklichen könnte, Konjunktiv als so im Alltag oder in der Welt so an sich. Im Prinzip ist ja Theologie auch ein zeitloses Fach, also immer aktuell. Und ich würde mir halt auch wünschen, dass das irgendwie so auch immer noch weiter so tradiert wird als Fach der Fächer, das einen wirklich existenziell angeht. Und in diesem Sinne sehe ich da immer noch die Verbindung. Die Tür ist offen. Ich weiß nicht, ob grundsätzlich das Leben in Orden, in Klöstern weiterhin so signifikant sinken wird. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch noch eine Art Aufschwung geben könnte oder dass hier wie vor vielen Jahrhunderten einfach nochmal die Bildungszellen aktiviert werden könnten. Aber das ist sehr hypothetisch.
Liebe Miriam, ich danke dir sehr für dieses Gespräch, für die Inspiration, sich Maria und den Text vielleicht nochmal genauer anzuschauen. Bald beginnt ja der klassische Marienmonat Mai, dem es sich vielleicht dann nochmal lohnt, es sich zu Gemüte zu führen. Wir sprachen über die theologischen Impacts, wir sprachen über die Perspektiven und Potenziale dieses Textes mit Blick auf den interreligiösen und interdisziplinären Dialog. Dir, liebe Miriam, wünsche ich dir bei allen Studien zu Maria, aber auch zur paulinischen Briefliteratur viel Erfolg und alles, alles Gute.
Danke.
Wir hören uns hier an dieser Stelle nächste Woche oder, wenn Sie mögen, schon am kommenden Freitag. Dort findet die nächste Vorlesung statt im Rahmen unserer Ringvorlesung Spot On, theologische Forschung und Lehre von Frauen. Diesmal mit Frau Professorin Verena Lenzen, wo es um Salon-Theologie geht und jüdische Theologinnen im 20. Jahrhundert. Bis dahin, machen Sie es gut.
Loris Töchter.